Deutschlandfunk, der Tag.
Unser Herz ist weit, unsere Möglichkeiten sind begrenzt. Das sagte der damalige Bundespräsident Joachim Gauck auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015-16. Und jetzt hat sich Joachim Gauck wieder zu Wort gemeldet, gestern im ZDF.
Wir müssen Spielräume entdecken, die uns zunächst unsympathisch sind, weil sie inhuman klingen. Und daher bin ich dazu gekommen, dass es vielleicht auch moralisch überhaupt nicht verwerflich ist und politisch sogar geboten, eine Begrenzungsstrategie zu fahren, die zunächst wirkt wie eine Einschränkung der Rechte von Menschen, die zu uns kommen wollen.
Klar, die ungeregelte Migration, die EU, die Deutschland nicht in den Griff bekommt und die wahrscheinlich der Hauptgrund ist für den Aufstieg der Rechten in Europa. Schauen wir drauf, und zwar aus EU-Perspektive heute. Wie auch auf unser zweites Thema, Polen und die Ukraine, zwei sehr enge Verbündete, haben sich jetzt aber verhakt, weil Polen sich weigert, ein Getreideembargo gegen die Ukraine aufzuheben. Sehr zum Missfallen zum Beispiel vom deutschen grünen Agrarminister Cem Özdemir.
Das ist eine Part-Time-Solidarity, würde ich mal sagen. Wenn es einem passt, ist man solidarisch, und wenn es einem nicht passt, ist man nicht solidarisch. Der Einzige, der davon profitiert, ist Wladimir Putin.
Auch spannendes Thema und deswegen heute in der Tag im Deutschlandfunk an diesem Montag, den 18. September 2023. Ich bin Philipp May. Hi. Die Debatte über die Migration ist und bleibt der Spaltpilz in Deutschland und der Europäischen Union. Das Problem ist schwierig, die Interessenlagen sind höchst unterschiedlich und einfache, klinisch reine Lösungen, die gibt es schon mal gar nicht. Lampedusa, die winzige italienische Mittelmeerinsel, nicht weit entfernt von der nordafrikanischen Küste, ist maßlos überfüllt. Die Zahlen, die laufen rauf und runter. Im Aufnahmelager konzipiert für 400 Menschen waren zeitweilig über 6000 Migrantinnen und Migranten untergebracht, also mehr als das Zehnfache, weil gerade so viele Boote aus Tunesien kommen. Gestern war auf Aufforderung der rechten Ministerpräsidentin Giorgia Meloni EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf Lampedusa zum Solidaritätsbesuch.
It is very important for me because irregular migration is a European challenge and it needs a European answer. So we are in this together.
Also, die irreguläre Migration ist ein europäisches Problem, für das es europäische Lösungen braucht, sagt Ursula von der Leyen, die dann auch gleich einen Plan präsentierte. Und zwar nicht nur irgendein Plan, sondern einen 10-Punkte-Plan. Das klingt ja vielversprechend, so vielversprechend, dass Klaus Remme in Brüssel jetzt in der Leitung ist. Hallo Klaus.
Philipp, ich grüße dich, hallo.
Also was hat Ursula von der Leyen genau vor?
Ja, sie ist ja sehr schnell gekommen, muss ich sagen. Ich war überrascht, als ich dann am Samstag oder, ja, ich glaube, es war Samstag, mitbekam, dass sie Sonntag da sein würde. Ich glaube, das war ihr einfach wichtig, weil es nur logisch ist. Das war ja noch die Woche, in der sie ihre große Rede hielt zur Lage der EU, wo Migration eine Rolle spielte. Und ich entsinne mich an diesen Satz, den sie, ich habe ihn jetzt hier nicht im Ton, sie hatte ihn auf Französisch gesagt, sie sagte, zeigen wir der Welt, dass die Probleme der Migration effizient und gleichzeitig humanitär regeln oder steuern können. Und das ist ein Versprechen, das so noch nicht erfüllt worden ist. Und die Bilder, die wir vor einigen Tagen in Lampedusa gesehen haben, diese Boote, die im Minutentakt praktisch ankamen, die sprechen eine ganz andere Sprache. Insofern musste sie, glaube ich, liefern durch Präsenz vor Ort, aber Präsenz alleine, das reicht eben nicht. Diese 10 Punkte, die kamen sehr unter dem Eindruck dieses Besuchszustandes. Die können nur in wenigen Stunden entworfen worden sein und deswegen ist es kein Wunder, dass uns vieles bekannt vorkommt, von dem, was sie dann da in 10 Punkte aufteilte, etwa der verbesserte Kampf gegen Schlepper oder die verstärkte Überwachung auf See, das bessere Training für die tunesische Küstenwache, ein möglicher Marineeinsatz, der, glaube ich, von Italien weitaus stärker gefordert wird als von Ursula von der Leyen. Und ich habe mich nur einigermaßen bestätigt gefühlt, als ich Gerald Knaus heute hörte, den Vordenker der Migrationspolitik in Sachen Türkei-Deal von der Europäischen Stabilitätsinitiative. Und der Migrationsforscher brachte den Plan auf folgende Summe.
Dieser 10-Punkte-Plan ist ein Aufwärmen von alten Ideen ohne jeden Fokus und ohne jede Idee, wie irgendetwas davon, das dazu führen könnte, dass weniger Menschen kommen, irregulär weniger Menschen sterben, dass wir Abkommen haben, die im Gegensatz zum Tunesien-Abkommen, das sie vor wenigen Wochen auch geschlossen hat, Frau von der Leyen, funktionieren und nicht den gegenteiligen Effekt haben. Nichts davon wird hier adressiert, nichts wird gelöst und das ist ernüchternd.
Ui. Philipp, viel deutlicher kann man es, glaube ich, nicht sagen.
Okay, also auf keinen Fall ein Gamechanger. Jetzt hat er ja das Tunesien-Abkommen angesprochen und du hast auch nochmal gesagt, Gerald Knaus, Vordenker des Türkei-Flüchtlingsdeals. Es ist ja erst ein paar Monate her, ich glaube es war Juni, das von der Leyen. Meloni, Mark Rutte war glaube ich auch dabei, niederländische Premierminister, noch Premierminister, dass sie eben nach Tunesien gefahren sind, um dort dieses Flüchtlingsabkommen zu unterzeichnen, das ja im Kern auch irgendwie so war. Mhm. Zumindest war mein Eindruck, wie das Türkei-Abkommen so gedacht war. Also Geld gegen die Rücknahme von Migrantinnen und Migranten. Jetzt ist aber gar kein Geld geflossen und die Flüchtlingsboote werden ganz offensichtlich auch nicht weniger. Warum klappt das Abkommen nicht?
Naja, das Abkommen an sich war noch nicht fertig und es ist auch nicht unterzeichnet worden. Das Ganze hat sich im Juli zugetragen, du hast recht. Giorgia Meloni war diejenige, die insbesondere Interesse hat an diesem Deal mit Tunesien und es sollte, wenn möglich, eine Blaupause werden für Abkommen mit anderen Staaten in Nordafrika. Da würde Ägypten in Frage kommen, mit denen redet man auch schon, oder aber Marokko. Mark Rutte war mit dabei, Ursula von der Leyen auch. Man hat eine grundsätzliche Vereinbarung, ein Memorandum of Understanding unterzeichnet. Und das sagt uns schon, hier ist noch nichts Verlässliches, sondern hier ist Grundsätzliches unterschrieben worden. Und das hat so nicht funktioniert, denn das Signal, das gegeben wurde, ist, das und das haben wir vor. Übrigens nicht nur ein reines Migrationsabkommen, sondern da war von großer Kooperation die Rede. Da war von Hunderten von Millionen Euro die Rede, aber auch von ganz anderen Bereichen in der Kooperation. Da sollte es die Anbindung an das europäische Stromnetz geben, den Strommarkt für Tunesien, eine direkte Verbindung nach Italien, Pilotprojekte, erneuerbare Energien, Zugang von Tunesien zu Ausbildungsprogrammen der EU. Also da ging es um eine umfassende Partnerschaft. Das soll den Befürchtungen begegnen, dass Tunesien sagt, wir wollen hier nicht nur eine Art Türsteher sein für Tunesien. Diese Gespräche sind geführt worden, aber du hast recht, es wurde nicht alles ausgehandelt und es war insofern etwas verfrüht, von einem Abkommen zu sprechen, das bereits liefern kann. John Asselborn hat das heute Morgen bei uns so beschrieben.
Ich will nicht die Kommissionspräsidentin oder Herrn Rutte oder Madame Meloni jetzt dahinstellen, dass sie etwas gegen Europa gemacht haben. Nein, aber das war, glaube ich, nicht in die Tiefe nachgedacht. Wir können uns nicht nur konzentrieren und sagen, jetzt kommen viele Menschen aus einem Land, wie zu Tunesien, jetzt mit Millionen, die wir zur Verfügung stellen, lösen wir das Problem. Und dann machen wir das auch mit allen anderen Ländern, dann ist das Problem gelöst. So einfach ist das nicht, so geht es nicht.
Also Jean Asselborn war das, der ungeschminkt wie immer gesagt hat, er ist kein Freund dieser Abkommen, weil er einfach auch Schattenseiten sieht und zurzeit eben noch keine belastbare Grundlage für solche Deals sieht.
Die Frage ist jetzt aber natürlich, liegt es jetzt grundsätzlich daran, dass man solche Abkommen überhaupt schließt oder liegt es jetzt einfach daran, dass man einfach verfrüht dieses Abkommen geschlossen hat?
Ja, eine gute Frage. Noch wird ja weiter verhandelt und die Kommission ist weit davon entfernt, dieses Vorhaben aufzugeben, denn man hat nicht sehr viel mehr in der Hand, als sich einen Partner zu suchen, bei dem zum Beispiel Rückführungen funktionieren. Denn all diejenigen, die eben kein Anrecht haben auf Asyl, die müssen ja wieder irgendwo hin und viele Staaten nehmen sie eben nicht zurück und die Tunesier würden sich in einem solchen Abkommen verpflichten, wenigstens eigene Staatsbürger zurückzunehmen. Das reicht Europa nicht. Am liebsten wäre es ihnen natürlich zum Beispiel Flüchtlinge, die sich zeitweise in Tunesien aufgehalten haben, auf der Durchreise auch rückführen zu können. Dieses ganze Thema der Rückführungen, das ist ein sehr, sehr großes. Denn nur so, sagt Gerald Knaus, kann ein solches Abkommen funktionieren. Und er hat das am Beispiel der Türkei gezeigt, was das aktuelle Bild von Rückführungen angeht. Mit Blick auf Lampedusa sieht es so aus.
In diesem Jahr sind die meisten, die nach Lampedusa kommen, aus Guinea und der Elfenbeinküste. Und wissen Sie, wie viele Rückführungen es im letzten Jahr aus Italien nach Guinea und in die Elfenbeinküste gab? Elfenbeinküste 0, Guinea 3. Okay. Also wenn man da keine Antwort hat, was man hier durch Rückführungen in Herkunfts- oder Transitländer im Einklang mit EU-Recht verbessern kann, dann sind alle diese Vorschläge nicht mehr als Schlagworte und hohle Rhetorik.
Also auf das rückt ein solches Abkommen ein bisschen in die Perspektive. Philipp, ich kann das Gespräch mit Knaus nur empfehlen, heute Morgen in Europa heute bei uns im Internet nachzuhören.
Das kommt auf jeden Fall dann noch auf meine Hörliste. Dann schauen wir noch mal ganz kurz nach Deutschland, beziehungsweise nehmen die deutsche Perspektive ein. Da wird das Thema natürlich immer härter politisch diskutiert, eben weil tatsächlich auch wieder viele Kommunen an ihre Grenzen stoßen bei der Flüchtlingsversorgung. Welche Möglichkeit hätte Deutschland denn beispielsweise, auf die anderen Länder hinzuwirken, dass die selber mehr Flüchtlinge bzw. Migrantinnen und Migranten übernehmen?
Naja, das ist eine Situation, wie wir sie seit Jahren kennen, dass innerhalb der EU erhebliche Spannungen bestehen. Und es wird ja gearbeitet an einem Abkommen. Da hat Deutschland natürlich erheblichen Einfluss. Und Hasselborn hat das heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk ja auch klar gemacht. Das ist eigentlich der einzig erfolgversprechende Weg, dass wir, die EU, sich darauf verständigt, wie sie mit der Flüchtlingsproblematik umgeht. Und da geht es nicht nur um die ewig umstrittene Verteilung, die auch in diesem Entwurf und in der Einigung der Innenminister vom Juni noch nicht geregelt ist, sondern da geht es auch um die Frage, was ist mit den Asylverhandlungen, die jetzt an der Außengrenze stattfinden sollen. Das ist alles andere als Konsens, und wie das alles praktikabel geregelt wird, das finde ich auch unklar. Knaus sagte eben, naja, Ursula von der Leyen, auch wenn sie jetzt Lampedusa als einen Hotspot besucht hat, hat man einen Eindruck davon bekommen, wie das denn laufen würde, wenn Menschen, die da ankommen, an der Außengrenze gleichzeitig auch noch die Asylverhandlungen dort stattfinden lassen würden. Es würde vermutlich die Außengrenze in vielen Fällen komplett überfordern.
Das heißt, dieser EU-Migrationspakt, den du jetzt gerade angesprochen hast, auf den sich die Innenminister verständigt haben im Sommer, da ist im Prinzip noch genauso viel ungeklärt einfach.
Es ist sehr, sehr viel Arbeit. Das wird ein umfassendes Regelwerk. Und es ist eine, wie soll ich sagen, eine offene Baustelle auf dieser knappen Zeit, die noch bleibt bis zu den Europawahlen. Aber der politische Wille ist formuliert. Man will diesen Pakt auch um der eigenen Glaubwürdigkeit willen noch vor den Europawahlen unter Dach und Fach bringen. Aber wir wissen, seit wann und wie lange wir schon über die Migration streiten. Und da wird mit Haken und Ösen gekämpft, Philipp. Das ist Innenpolitik pur. Dieses Beispiel Lampedusa zeigt es eindeutig, und es gehört einfach zum Gesamtbild, dass man das, was in Lampedusa passiert ist, du hast es in der Anmoderation erwähnt, die Bilder, die wir alle gesehen haben, nicht passt zur Gesamtsituation in Italien, wenn wir es in den EU-Zusammenhang bringen. Nochmal Gerald Knaus.
Im letzten Jahr hat Italien ungefähr 86.000 Asylanträge. Österreich hatte 110.000, also mehr als Italien. Im letzten Jahr hat Italien ungefähr 26.000 Menschen Schutz gewährt. Deutschland hat 5-mal mehr Menschen Schutz gewährt als Italien. Wenn man also von einer gerechten Verteilung reden würde in Europa, dann müsste man Menschen aus Österreich und Deutschland nach Italien schicken und nicht umgekehrt.
So, das ist eine ganz andere Seite der gleichen Medaille, die Knaus da malt. Meloni interessiert diese Variante, die Knaus gerade geschildert hat, nicht. Sie will die Zahlen runterhaben und deshalb die Kabinettssitzung in Rom heute, wo über, wie heißt es so schön, außergewöhnliche Maßnahmen beraten wird, die das Regime in Italien noch einmal deutlich verschärfen würden. Da geht es um längere Abschiebehaft etc. Das ist durch die rechte politische Brille von Giorgia Meloni gesehen.
Spricht natürlich auch dafür, dass die italienische Regierung das Chaos auf Lampedusa für ihre Zwecke instrumentalisiert. Heißt allerdings, wenn das Thema Migration bis zur Europawahl nicht abgeräumt wird, dann wird es aber wahrscheinlich auch eins der wichtigsten Themen bei der Europawahl werden, inklusive weiterer Rechtsrutsch. Ist das zu befürchten dann?
Ich sehe das auch so. Also ganz bestimmt ist das so. Denn selbst wenn die Verhandlungen jetzt noch bis ins Jahresende hineingehen und die belgische Ratspräsidentschaft, die nach Spanien kommt, also im Januar dann beginnt, hat dann noch so ein kleines Fenster, in dem man Verhandlungen abschließen könnte. Das würde dann so Mitte Januar, Mitte Februar ungefähr sein. Aber dann sind wir natürlich in diesen letzten Monaten vor der Wahl, und der rechte Flügel, der wäre schlecht beraten, wenn er diese Munition nicht nutzen würde für eine Kampagne. Wir haben gestern Abend ja Joachim Gauck gehört, der Altbundespräsident, der eben vor diesem Rechtsruck warnt, nicht nur in Deutschland, und sagt, wir brauchen für unsere Migrationspolitik, ob uns das gefällt oder nicht, Mehrheiten. Und deswegen müssen wir über neue Wege nachdenken.
Klaus, danke dir. Der Himmel ist blau, das Wasser ist grün und Polen ist der engste Unterstützer der Ukraine. Das ist fast schon allgemeingültig, sowohl was die Aufnahme von Flüchtlingen angeht, als auch die Forderung von Waffenlieferung, als auch beim angestrebten EU-Beitritt. Polen steht immer an der Seite der Ukraine. Umso verwunderlicher ist diese Geschichte hier, denn beim Getreide, da hört die Freundschaft auf zwischen Polen und der Ukraine. Das Getreide, das soll tunlichst nämlich nicht in Polen landen. Und mittlerweile ist die Lage so verfahren, dass die Ukraine Polen und zusätzlich auch Ungarn und die Slowakei verklagen will. Peter Kapern in Brüssel, drösel uns das doch bitte mal auf. Was hat Polen gegen ukrainisches Getreide?
Polen hat vor allem ein Problem, und das ist der Wahltag am 15. Oktober, beziehungsweise die polnische Regierung hat dieses Problem. Sie will unbedingt wiedergewählt werden, und das wird nicht klappen ohne die Unterstützung der polnischen Landwirte. Und die beklagen sich nun darüber, auch wenn manche das anders sehen, dass Getreide aus der Ukraine und ein paar andere Agrarprodukte, Mehl beispielsweise, Mais, Raps, Sonnenblumenkerne, die aus der Ukraine kommen, in Polen dafür sorgen, dass die Preise zurückgehen, geringer werden und damit auch die Einkommen der polnischen Bauern zurückgehen. Und das ist etwas, das kann die polnische Regierung ein paar Wochen vor dem Wahltag überhaupt nicht gebrauchen. Und deswegen sagen sie jetzt, und das ist ja auch ein Rechtsbruch gegenüber der Europäischen Union, Feierabend, grenzdicht, hier kommt nichts mehr rein. Mhm. Und das will sich die Ukraine nicht gefallen lassen, weil die Ukraine existenziell darauf angewiesen ist, ihre Agrarprodukte, das wichtigste Exportgut, loswerden zu können, um überhaupt irgendwie Geld auf dem Weltmarkt einnehmen zu können.
Und dass so viele Agrarprodukte in der EU ankommen, das liegt auch daran, dass der Hafen, dass die Häfen am Schwarzen Meer blockiert sind und dass die Ukraine große Probleme hat, dadurch ihr Getreide in andere Teile der Welt zu bringen.
Zum Teil liegt es daran. Es gibt im Prinzip zwei Dinge, die man wissen muss. Zum einen hat die Europäische Union gleich nach Kriegsbeginn im Frühjahr 2022 für ein Jahr der Ukraine erlaubt, Waren auf den europäischen Binnenmarkt zollfrei zu importieren bzw. zu exportieren, also in die EU auszuführen. Diese Erlaubnis wäre im vergangenen Juni ausgelaufen, wenn sie nicht rechtzeitig von der EU-Kommission und dem Europaparlament um ein Jahr verlängert würde. Das heißt also, diese Zusage, ihr, liebe Ukrainer, könnt das, was ihr überhaupt noch wirtschaftlich produzieren könnt in diesen schwierigen Kriegszeiten, könnt ihr bei uns verkaufen, ohne dass wir da Zölle obendrauf schlagen. Und das tun wir, das gestatten wir euch, weil wir wissen, dass ihr wirtschaftliche Unterstützung braucht. Das ist der eine Zweig. Der andere Zweig ist, dass natürlich die Ukraine einer der größten Weizen- und sonstigen Getreideproduzenten weltweit ist und dass weite Regionen der Welt angewiesen sind darauf, dass die Ukraine ihr Getreide exportiert nach Afrika, nach Asien, in alle Winkel und Ecken dieser Welt. Und du hast es angesprochen, Philipp, der Export über die Schwarzmeerhäfen der Ukraine in und rund um Odessa ist zeitweise komplett zum Erliegen gekommen, zeitweise ist er extrem schwierig, wie im Moment wieder. Es reicht jedenfalls nicht, die Transportkapazitäten, die es dort noch gibt, um das ganze ukrainische Getreide auf den Weltmarkt zu bringen. Und deshalb hat die EU schon im vergangenen Jahr beschlossen, sogenannte Solidarity Lanes einzurichten, also sowas wie Solidaritätsfahrspuren. Es hat eine riesige logistische Anstrengung gegeben, um dafür zu sorgen, dass ukrainisches Getreide mit Binnenschiffen, mit LKWs, mit der Eisenbahn aus der Ukraine durch EU-Staaten an Seehäfen der EU gelangt, viel im Baltikum, viel in Polen, aber auch auf dem Balkan beispielsweise, um dann von dort exportiert zu werden auf den Weltmarkt. Und beides hat nun dazu geführt, dass polnische Bauern schon ganz zu Anfang dieses Jahres angefangen haben zu jammern, unsere Verdienste gehen zurück. Wir verdienen nicht mehr genug, wir kriegen viel weniger für Weizen, weil der ukrainische Bauer jetzt sozusagen unser massiver Konkurrent hier auf dem polnischen Markt ist. Damals ist der polnische EU-Kommissar Wojciechowski, der ist für Landwirtschaft zuständig, der ist nachgiebig geworden. Man sagt, Warschau, seine Regierung in Warschau habe da durchaus nachgeholfen und hat erstens 5 Ländern gestattet, Importbeschränkungen zu verhängen bis Ende September. Und zweitens hat er Ausgleichszahlungen für die betroffenen Bauern auf den Weg gebracht, ohne mit den anderen Landwirtschaftsministern aus den anderen Mitgliedstaaten darüber zu reden. So, und in der Zeit, wo dieser Importbann galt, während dieser Monate, hat die EU-Kommission eine Marktuntersuchung gemacht in diesen 5 betroffenen Staaten und hat festgestellt, stimmt gar nicht. Gibt überhaupt keine Marktverzerrungen, jedenfalls nicht mehr. Es gibt auch keinen Preisverfall mehr. Und deshalb gibt es keine rechtliche Begründung mehr dafür, dieses Embargo aufrechtzuerhalten. Freitag die Nachricht der EU-Kommission, wir beenden das Embargo, kurz drauf die polnische Antwort, ihr könnt uns mal hinterm Mast besuchen, dann machen wir das eben national, was ein klarer Bruch europäischen Rechts ist.
Mhm. Es klingt ja auf den ersten Blick ja schon durchaus plausibel aus Sicht der polnischen Bauern, dass wenn jetzt noch mehr Getreide auf den polnischen Markt kommt, das vorher in den Weltmarkt gegangen ist, dass das natürlich die Preise kaputt macht. Aber das hat sich einfach durch den Bedarf auf dem Weltmarkt und durch Exportwege und Handelswege dann einfach wieder sozusagen zurechtgeruckelt. Mal ganz unökonomisch.
Genau so ist das. Ja. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir hat zum Beispiel darauf hingewiesen, dass zum Beispiel Spanien viel mehr ukrainisches Getreide jetzt abnimmt als vor dem Krieg und dass das schon zu einem Ausgleich für die polnischen Bauern führt. Wie gesagt, die EU-Kommission hat eine Untersuchung gemacht, hat gesagt, Marktverzerrungen gibt es jetzt im Moment nicht. Es gibt jetzt keinen Preisverfall. Außerdem hat die EU-Kommission, während sie diese Untersuchung gemacht hat, mit der Ukraine darüber verhandelt, hat versucht, ein System sicherzustellen, wie man dazu kommen kann, dass ukrainisches Getreide quasi wie in verplombten Zugwaggons durch die EU-Mitgliedstaaten direkt an die Häfen an der Ostsee beispielsweise kommen kann, ohne dass, ich sage mal, von diesen Waggons was runterrutschen kann, was dann auf dem polnischen Markt landet. Da ist ein Lizenzsystem ausgearbeitet worden, wo Exporteure, die als vertrauenswürdig gelten, sozusagen eine Lizenz bekommen und die stehen dann dafür gerade, dass dieses Getreide wirklich auf dem Weltmarkt landet, was da durch Polen transportiert wird und nicht in Polen bleibt. Das alles hat die EU-Kommission mit der Ukraine ausgehandelt. Polen hat gesagt, ihr könnt machen, was ihr wollt. Es interessiert uns nicht, was ihr da untereinander ausgekaspert habt. Wir machen unsere Grenze für polnisches Getreide dicht. Wie gesagt, in 3 Wochen sind da Wahlen in Polen und die Ukraine, die ballt jetzt die Faust und sagt, so geht das nicht. Wir gehen zur WTO, wir verklagen euch und wenn wir Recht bekommen, dann werden wir im Gegenzug Sanktionen gegen Polen verhängen. Dann dürft ihr bei uns kein Gemüse und kein Obst mehr verkaufen.
Aber die Frage ist ja, kommt Polen jetzt erst einmal mit diesem Rechtsbruch durch?
Naja, Philipp, es ist immer so, immer dasselbe in Handelsfragen. Ja. Solange du nicht eine Armee hast, die sozusagen das Recht durchsetzt, und ich sehe diese Armee nicht, die das mit Gewalt würde durchsetzen wollen, solange kannst du eben nur sozusagen handelsrechtliche Vertragsverstöße kompensieren, indem du Gegenmaßnahmen verhängst. Wir erinnern uns doch an diese lange Subventionsgeschichte Boeing Airbus. Wenn ich mich recht entsinne,
das ging über 20 Jahre hin.
Da haben die einen immer die anderen verklagt und Sanktionen verhängt und Strafzölle verhängt, so lange bis nach 20 Jahren dieser Konflikt endlich ausgeräumt war. Aber wie gesagt, es gibt keine Handelsweltpolizei, die sozusagen Zwang anwenden könnte, um das Recht, das die WTO spricht, auch tatsächlich durchzusetzen. Dafür bedarf es immer der Vernunft aller Vertragsparteien. Ich glaube, dass der Moment dieser Vernunft relativ bald nach dem polnischen Wahlkampf
kommt. Darf ich sagen? Ja, ich wollte auch gerade sagen, in 3 Wochen müsse keine 20 Jahre brauchen, vielleicht nur 3 Wochen. Ist das deine Prognose, ja?
So vermute ich das, ja.
Ist ja aber natürlich trotzdem auch für die Ukraine eine heikle Situation, ausgerechnet Polen zu verklagen, weil das Land ja eben auch an anderer Stelle Großes geleistet hat für die Ukraine. Nur schon mal, was die Aufnahme
des Flüchtlings. Aber die Geschichte hat ja doch noch einen schönen Dreh für die Ukraine. Weißt du, die Ukraine klopft an die Tür der Europäischen Union und sagt, wir wollen da rein. Und die EU sagt, ja, irgendwann lassen wir euch rein. Aber erstmal müsst ihr dafür sorgen, dass Korruption beseitigt wird und dass ihr rechtsstaatlich werdet. Und jetzt gucken sie zu, wie da 3 europäische Staaten europäisches Recht brechen. Und sie können natürlich mit dem Gang zur Welthandelsorganisation darauf verweisen, dass sie rechtstreu sind, dass sie sich an den regelbasierten internationalen Handel halten wollen. Und ich glaube, dass Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, doch breit schmunzeln musste, als sein Landwirtschaftsminister diese Klage angekündigt hat, aus der ja doch herausspricht, wir die Ukrainer, wir sind viel rechtstreuer als manche EU-Mitgliedstaaten.
Und wenn wir mal mit einem Schmunzeln und mit etwas Positivem aus einem Gespräch rausgehen können, dann sollten wir das tun, Peter. Danke dir für diese. Ist es eine Posse?
Sehr gerne,
Philipp. Passt es zu sagen, es ist eine Posse? Ein bisschen mehr ist es schon.
Nein, es ist mehr als eine Posse, Philipp, das noch als Nachtrag, denn ja. Cem Özdemir hat mit einem Punkt richtig weg. Der Einzige, der da von diesem Streit wirklich profitiert, das ist Wladimir Putin, weil er den Eindruck gewinnen kann, dass die Solidarität mit der Ukraine bröselt.
Und schon gehen wir nicht mehr ganz so schmunzelnd aus diesem Gespräch heraus. Trotzdem danke, Peter.
Sorry.
Kann er ja gar nichts dafür, der Peter. Aber damit es nicht in Vergessenheit gerät, noch einmal der Hörtipp zum Interview, das Klaus Remme angesprochen hat. Gerald Knaus, der Migrationsforscher, heute in Europa heute im Deutschlandfunk zu finden. Natürlich online und in unserer Audiothek. Und einen ganz anderen Hörtipp möchte ich an dieser Stelle auch nochmal unbedingt loswerden, weil ich den Kollegen Klaus Pilger heute in der Kantine getroffen habe und ihm endlich sagen konnte, dass sein Interview mit Harald Schmidt einfach nur großartig war. Ist schon von Anfang Juli. Findet man natürlich auch noch in der Audiothek unter der Sendung Zwischentöne. Fast 1,5 Stunden Klaus Pilger und Harald Schmidt. Kurzweiligste Unterhaltung. Lohnt sich wirklich. So, wenn Sie uns noch Feedback geben wollen und es nicht in die Kantine des Deutschlandfunks schaffen, dann können Sie uns auch eine E-Mail schreiben an dertag@deutschlandfunk.de. Und uns, das ist in diesem Fall Sandra Schulz, Tom Funke und ich, Philipp May. Wir haben das Ganze nämlich verzapft heute. Bis bald und tschüss.